Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
So, jetzt mal kurz Business Talk. Dauert auch nicht lang, versprochen.
Wir waren ja der erfolgreichste Launch im deutschen App Store, den es jemals gegeben hat.
Wovon redet der Mann bitteschön? Na, ist doch klar, ne? Von der Corona-Warn-App. Und dieser Mann, der da redet, das ist Peter Lorenz von der Telekom. SAP und Telekom haben diese Warn-App, die Corona-Warn-App, ja entwickelt für das Robert-Koch-Institut. Und die läuft mittlerweile auf vielen Handys seit 4 Wochen. Technisch alles gut, keine krassen Fehler, aber perfekt ist das noch nicht. Wo es hakt, was noch besser werden müsste, klären wir im frischen Podcast vom Update. Heute ist Donnerstag, der 16. Juli. Ein weiteres Thema bei uns ist die Frauenfeindlichkeit des sogenannten NSU 2.0. Selbstbewusste Frauen, die generell meinungsstark sind, die sich auch noch gegen Rassismus engagieren, diese Frauen sind offenbar verhasst in der rechtsextremen Szene. Warum ist das so? Judith Götz, die ist Rassismusforscherin von der Uni Wien, die begründet es so.
Die betroffenen Frauen, um die es hier geht, sind ja durchgängig sehr emanzipierte, erfolgreiche, ausdrucksstarke Frauen, die für Antifeministen auch so ein Stück weit die Personifikation von Feminismus, von gesellschaftlichem Wandel darstellen, und die fühlen sich nicht selten von genau diesen Frauen provoziert.
Das komplette Interview mit ihr und warum der Frauenhass bei den Rechtsextremisten so groß ist, das alles in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wahrscheinlich ist noch nie so viel über eine App diskutiert worden in Deutschland wie bei dieser. Also Tinder ist eigentlich echt ein Witz dagegen. Die Corona-App ist vor genau einem Monat erschienen und wir wollen mal gucken, was sich jetzt getan hat in den letzten Wochen in Sachen Corona-App. Wo das Ding steht, was es alles kann, wo es noch hapert, und das machen wir zusammen mit unserer Nova-Reporterin Caro Bredendieck. Caro, wie viele Leute haben diese App denn eigentlich mittlerweile installiert?
15,8 Millionen Menschen haben die Corona-App runtergeladen, entweder auf Deutsch oder auf Englisch, und ab morgen gibt es die App dann auch auf Türkisch. Wie viele sie im Moment aber wirklich installiert haben und sie aktiv nutzen, das kann ich dir leider nicht sagen. Und auch nicht, ob jetzt jeder User echt Bluetooth anhat und alles richtig funktioniert. Das kann ich dir auch nicht sagen. Und wegen Datenschutz gibt es auch keine Statistik darüber, wie viele Leute zum Beispiel schon über die App gewarnt wurden.
Gut, dann halten wir nochmal fest. Also gedownloadet ungefähr 15,8 Millionen Mal. Jetzt mal schnell rechnen. Wir haben 83 Millionen Menschen, die leben in Deutschland. Selbst wenn man jetzt die Babys rausrechnen würde, es ist jetzt nicht so, als hätte jeder die App, ne?
Nee, stimmt. Man muss aber auch bedenken, dass natürlich jetzt erstmal nicht jeder ein Smartphone überhaupt hat. Laut Statistischem Bundesamt hatten 2018 ungefähr 52 Millionen Leute in Deutschland ein Smartphone. Und die Corona-App funktioniert ja leider nicht bei allen Betriebssystemen. Wie viele? Dazu gibt es nur Schätzungen. Und es will ja auch nicht jeder die App haben.
Aber bringt die App überhaupt was? Also für die Eindämmung von Corona, wenn ich jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur 15,8 Millionen Menschen dabei habe, die eben auf dem Handy haben.
Doch, davon kann man schon ausgehen. Also Forscher der Uni Oxford haben schon vor einiger Zeit mal simuliert, wie viele Nutzer man denn so bräuchte. Und da war das Ergebnis, wenn 15% der Bevölkerung mitmachen, dann fängt die App an zu wirken. Und in Deutschland haben nach einem Monat jetzt immerhin schon 19% der Menschen die App runtergeladen. Und es ist ja auch so, also nicht nur die App-Nutzer profitieren, sondern wenn ich jetzt die Meldung kriege, ich hätte eine Risikobegegnung gehabt, dann ist ja hoffentlich meine Reaktion, dass ich jetzt erstmal abends das Treffen mit meinen Freunden absage und mich erstmal testen lasse. Und dadurch verhindere ich ja dann auch, dass andere Leute sich anstecken.
Also du hast die App auf dem Handy, ne?
Mhm.
Ich habe sie ja auch auf dem Handy und ich habe vorhin extra nochmal geguckt. Also alles bei mir im grünen Bereich, niedriges Risiko, also alles gut. Aber ich frage mich, wie gut funktioniert die App denn? Also technisch gesehen, läuft das alles so rund nach einem Monat?
Ja, also grundsätzlich funktioniert die App. Bisher sind keine größeren Sicherheitslücken oder krassere Fehler bekannt geworden. Aber es läuft jetzt auch noch alles andere als perfekt. Also auf der Website zur Corona-App gibt es mittlerweile eine längere Liste mit Mängeln, die häufiger auftreten. Bei manchen Leuten spinnt diese Tageanzeige, also wie viele Tage die App schon aktiv ist zum Beispiel. Oder sie kriegen irgendwelche kryptischen Fehlermeldungen. Unsere Kollegin Katrin hat ein iPhone und die hat auch Probleme mit der App.
Ich bekomme von Anfang an immer dieselbe Fehlermeldung und das mehrfach am Tag. Ja, die lautet, Covid-19-Kontaktmitteilungen werden von Corona-Warn in dieser Region möglicherweise nicht unterstützt. Du solltest in Einstellungen bestätigen, welche App du verwendest. Ja, und in den Einstellungen kann man das aber nicht bestätigen.
Und dieses spezielle Problem mit dieser Region zum Beispiel, sagen die Entwickler, das liegt nicht bei der App, sondern bei Apple. Und Apple arbeitet jetzt wohl daran, das mit dem nächsten iOS-Update zu beheben.
Okay, aber kann man das dann alles einsortieren unter Kinderkrankheiten und ist bald erledigt oder wie sieht's aus?
Ja, also Dinge, die jetzt Google und Apple grundlegend einbauen müssen, das kann schon ein bisschen dauern. Der Chaos Computer Club, der kritisiert aber ein ganz anderes Problem. Es sind nämlich noch längst nicht alle Labore, in denen die Corona-Abstriche getestet werden, an die App angeschlossen. Und eigentlich ist geplant, dass ich als Nutzerin über diese Corona-App nicht nur mitteile, wenn ich positiv getestet wurde, sondern dass ich auch von der Corona-App erfahre, dass ich positiv bin, und zwar direkt vom Testlabor. Linus Neumann vom Chaos Computer Club sagt, dass aber erst 100 Labore digital angeschlossen sind.
Das hätte eigentlich zum Start schon fertig sein sollen und ist es bis heute nicht, dass nach einem Monat immer noch größere Teile der Labore nicht angebunden sind, konterkariert den gesamten Anwendungszweck der App.
Ja, denn wenn das mal klappt und mir mein Testergebnis direkt aufs Handy gepusht wird, dann gewinne ich natürlich wertvolle Zeit und stecke noch weniger Menschen an.
Die Corona-App ist seit einem Monat auf dem Markt, vielleicht ja auch schon auf eurem Handy. Wie der Start gewesen ist und welche Probleme es nach wie vor gibt mit der App, das hat uns Caro Bredendieck erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen über Facebook. Also wenn wir uns bei Facebook einloggen, dann wissen wir, die arbeiten irgendwie mit unseren Daten. Ne? Ja, so ganz genau, was damit passiert, wissen wir alle nicht. Und selbst wenn solche Unternehmen eine Zentrale in Europa haben, dann gehen die Daten doch irgendwann in die USA. Dort wird dann aber ganz anders damit umgegangen als bei uns. Und deshalb hat der Datenschutzaktivist Max Schrems geklagt. Und heute hat der Europäische Gerichtshof entschieden, so wie es im Moment läuft, darf Facebook nicht mehr die Daten seiner Kundinnen und Kunden in die USA übermitteln. Die Vereinbarung, die dafür zwischen der EU und den USA als Grundlage gilt, die ist ungültig. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Ann Sandmeier aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Ann, um welche Daten geht es denn eigentlich? Welche Wege gehen die?
Ja, es geht um die Daten, die wir alle bzw. alle mit einem Facebook-Konto auf oder auch vor allem mit Facebook teilen. Also die, die man nicht auf den ersten Blick sieht, etwa wo man sich so im Netz rumtreibt, was man gerne mag. Diese Daten, also unsere Daten, die werden im Moment erstmal in Irland gesammelt, denn dort sitzt Facebook Europa und von dort aus werden die dann in die USA weitergeleitet und dort gespeichert.
Und dann können die auch von Geheimdiensten da genutzt werden, richtig?
Richtig, im Moment läuft das so. In den USA ist es so, dass die Sicherheitsbehörden wie zum Beispiel das FBI Daten im großen Stil überwachen dürfen und das tun die auch. Das ist anders als hier bei uns in Europa und für den Datenschutzaktivisten Max Schrems aus Österreich geht das gar nicht. Deshalb setzt der sich dafür ein, dass sich da was ändert.
Wie genau macht er das denn?
Ja, Max Schrems hatte schon 2015 in Irland gegen Facebook Europa geklagt. Damals hat er zum ersten Mal Recht bekommen, weil der Europäische Gerichtshof befunden hatte, EU-Bürgerinnen und Bürger können in den USA ihre Daten nicht löschen oder korrigieren lassen. Also ist das nicht okay, so wie es ist. Die USA, die haben sich dann zusammengesetzt und ein neues Abkommen ausgearbeitet, und zwar das Privacy Shield Abkommen. Das war quasi bis heute die rechtliche Basis für den Datenaustausch.
Was steht denn da drin zum Beispiel?
Ja, im Privacy Shield Abkommen steht etwa drin, dass es in den USA eine Ombudsstelle geben muss, an die man sich wenden kann, wenn man meint, dass die eigenen Daten nicht korrekt verwertet werden. Das hat Max Schrems aber nicht gereicht und er hat eben nochmal Beschwerde eingelegt und da ist dann heute das Urteil gefallen und auch dieses Mal hat der EuGH wieder gesagt, auch dieses Abkommen, das reicht nicht, um unsere Daten zu schützen.
Und wie begründet das Gericht das Urteil?
Ja, die Richter sagen, in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung steht drin, personenbezogene Daten von uns allen dürfen nur dann in andere Länder weitergegeben werden, wenn die Informationen über uns dort genauso geschützt werden wie in Europa. Und genau das ist in den USA eben nicht der Fall. Und auch so eine Beschwerde oder so eine Ombudsstelle, sagen die EU-Richter, das ist kein wasserdichter Schutz und eben nicht dasselbe wie die Möglichkeit, vor Gericht zu klagen.
Welche Konsequenzen hat das denn jetzt für uns und unsere Daten?
Ja, erstmal ist das aktuelle Abkommen mit den USA jetzt ungültig. Also bestimmte Daten dürfen natürlich schon noch weiter in die USA übermittelt werden. Also man kann zum Beispiel natürlich immer noch per E-Mail ein Hotel buchen. Betroffen ist vor allem Datenverarbeitung im großen Stil, die theoretisch genauso gut in Europa stattfinden könnte. Also das heißt, für viele Unternehmen könnte das jetzt teuer werden, denn viele Konzerne schicken ihre Daten auf Grundlage vom Privacy Shield in die USA. Was Facebook und Max Schrems angeht, da muss jetzt die irische Datenschutzbehörde entscheiden, wie es weitergeht. Theoretisch gibt es nämlich neben dem Privacy Shield Abkommen noch einen zweiten Weg, um Daten in die USA zu schicken. Nämlich, wenn Unternehmen vertraglich garantieren, dass die Daten geschützt sind. Aber auch dann gilt, sie müssen genauso gut geschützt sein wie in Europa, sonst müssen die Behörden eingreifen. Max Schrems, der ist jetzt auf jeden Fall erstmal happy mit dem Urteil. Der will nämlich eigentlich erreichen, dass die USA ihre, wie er sagt, Überwachungsgesetze ändern müssen. Und das machen sie seiner Meinung nach nur, wenn Druck aus Europa kommt.
Der Europäische Gerichtshof hat die Datenschutzvereinbarung zwischen der EU und den USA gekippt. Der Datenschutzaktivist Max Schrems hatte sich darüber beschwert, dass Facebook eben Nutzerdaten in die USA weiterleitet und die dort von Sicherheitsbehörden durchleuchtet werden können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nein, es läuft nicht gut, schon länger nicht. Und wäre das eine Paarbeziehung, dann würde man wahrscheinlich sagen, dann trennt euch doch einfach. Aber hier geht's um Politik, um Diplomatie, um wirtschaftliche Beziehungen und auch um Sanktionen. Donald Trump hat ein Sanktionsgesetz unterschrieben. Das ist die Reaktion auf das neue sogenannte Sicherheitsgesetz in Hongkong. China wiederum sagt, das lassen wir uns nicht gefallen und es soll Gegensanktionen geben. Es gibt Experten, die das bereits als neuen Kalten Krieg bewerten. Und wir gucken uns das jetzt nochmal an. Also wie das gerade ist zwischen China und den USA und was da eigentlich passiert. Da holen wir uns eine Einschätzung zu. Und zwar einmal von der Sinologin und Politikwissenschaftlerin Christine Schie-Kupfer und dem Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Uni Köln. Grüße an Sie beide.
Grüß Sie, Frau Meschkat.
Ich grüße Sie auch.
Frau Schie-Kupfer, bei den Sanktionen aus Richtung USA gegen China, da geht es ja unter anderem auch um den Besitz in den USA, der eingefroren werden kann. Banken sollen mit Sanktionen belegt werden können. Und diese bevorzugte Behandlung für Hongkong hat die USA ja eigentlich auch schon beendet. Wie sehr treffen China diese Sanktionen?
Also sollten diese Sanktionen wirklich in der ganzen Bandbreite umgesetzt werden, würde das China empfindlich treffen, beziehungsweise natürlich vor allen Dingen die politischen Eliten und ihre Familien. Natürlich muss man, wie gesagt, schauen, ob das jetzt entsprechend umgesetzt wird. Aber das erhöht natürlich auch die Bedeutung, die Europa jetzt bekommt in diesem Konflikt. Und das sieht China natürlich auch. Europa verhält sich ja im Moment noch relativ zögerlich im Vergleich zu den USA, hat noch keine jetzt drastischen Sanktionen angekündigt, aber natürlich weiß Peking schon auch, dass die USA damit nochmal auch einen gewissen Druck oder Handlungsdruck auf Europa ausübt.
Herr Jäger, Sie beschäftigen sich viel mit den USA, auch der Außenpolitik. Welche Vorteile hat Donald Trump denn davon, wenn er diese harte Linie fährt gegen China?
Ja, er zeigt sich momentan als der Vorkämpfer für die nationale Stärke der USA. Das ist sein Hauptpunkt. Und wenn man die Pressekonferenz gehört hat, auf der das langatmig alles ausbereitet hat, dann weiß man, das ist Wahlkampf. Denn China hat er auch immer wieder erwähnt und hat immer wieder die Rivalität betont, aber eigentlich ging es gegen Joe Biden. Joe Biden hat China unterstützt, als es groß wurde. Joe Biden hat dafür gesorgt, dass die Arbeitsplätze nach China gingen. Joe Biden hat dafür gesorgt, dass China in die Welthandelsorganisation kommt. Das war im Prinzip der Tenor. Und da kommt auch, wenn man so will, das gefährliche Moment heraus. Dieser Konflikt, den man jetzt, wenn man vernünftig wäre, eigentlich ganz sorgfältig bearbeiten müsste. Der kommt mitten in den amerikanischen Wahlkampf, bei dem Trump unter Druck steht wie ein Dampfkessel, weil er die Pandemie eben ganz schlecht gemanagt hat, die Arbeitslosigkeit hoch ist, Menschen ihre Krankenversicherung verlieren, ihm die Wähler davonlaufen. Und jetzt sucht er einen Konflikt, wo er beweisen kann, ich bin wirklich der, der sich mehr als Biden um die amerikanischen Interessen kümmert. Und das will er mit einer Politik der Stärke gegenüber China ausdrücken.
Jetzt ist dieser Konflikt ja im Endeffekt nur ein Höhepunkt, hinter dem im Endeffekt noch viel mehr liegt, der auch noch viel mehr beinhaltet. Also es gibt ja Streit um diese 5G-Technologie beim Coronavirus. Da schieben sich beide Staaten gegenseitig die Schuld zu. Frau Schikupfer, aus der Sicht von China, warum schaukeln sich diese Konflikte immer weiter hoch?
Ja, nach meiner Beobachtung ist die chinesische Führung zu der Überzeugung gekommen, dass es nicht nur jetzt auf Seiten Trumps, sondern zunehmend innerhalb der gesamten politischen Eliten der USA eigentlich die Einschätzung gibt, China ist mehr und mehr wirklich als Gegner zu betrachten, den man einhegen muss, von dem man sich möglichst abgrenzen muss. Ich glaube, das ist auch eine Erklärung dafür, warum Peking jetzt diesen Zugriff auf Hongkong so beschleunigt hat. Ich glaube, im letzten Jahr hatte die chinesische Regierung noch die Hoffnung, dass man Hongkong als Spielball nutzen könnte, auch in den Beziehungen zu den USA, hat sich da auch noch zurückgehalten, obwohl man dieses nationale Sicherheitsgesetz ja lange angekündigt hatte. Aber ich glaube, nach meiner Beobachtung ist Peking jetzt zu der Überzeugung gekommen, also auch über Trump hinaus, selbst wenn Joe Biden gewinnen würde, würde sich nichts Grundsätzliches an der Einschätzung innerhalb der Eliten gegenüber China ändern. Ich glaube, das ist wirklich eine zentrale Einschätzung, zu der Peking gekommen ist.
Wie sieht es dann aus mit der Einschätzung, die es ja durchaus gibt von unterschiedlichen Seiten? Also, dass man im Moment zwischen USA und China an einem Punkt ist, bei dem man durchaus von einem kalten Krieg sprechen könnte. Gehen Sie damit, Frau Schikupfer? Wie ist das bei Ihnen?
Ich denke schon, dass wir uns mittendrin in einem neuen kalten Krieg befinden. Allerdings, und das hat der Jäger auch richtig und wichtig festgestellt, haben wir natürlich zum Beispiel auf chinesischer Seite doch auch gewisse Unterschiede innerhalb der politischen oder auch wirtschaftlichen Eliten, wie weit man diesen Konflikt jetzt treiben soll. Natürlich haben wir die Militärs, wir haben auch politische Hardliner aus dem Sicherheitsapparat, die USA als Bedrohung sehen, beziehungsweise auch als Gegner, der eben nicht will oder nicht erlaubt, dass China größer wird, respektiert wird und sozusagen einen Platz bekommt, der China auch gebührt. Aber es gibt natürlich auch andere Wirtschaftseliten, auch innerhalb der politischen Eliten, die sagen, naja, wir brauchen die USA und wir sind immer gut gefahren, wenn wir doch gerade diese so wichtige Beziehung für uns nicht zu sehr belastet haben. Aber ich denke, momentan, wohin diese Beziehung aktuell steuert, würde ich schon von einem neuen kalten Krieg, von einer neuen kalten Kriegsatmosphäre sprechen.
Herr Jäger, was sagen Sie? Passt dieses Bild? Stimmt es? Ist es ein neuer kalter Krieg?
Da bin ich ein bisschen vorsichtiger, aber vielleicht deshalb, weil ich eine starke Assoziation zu dem Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion hatte. Und damals war die Welt sozusagen strikt zweigeteilt. Es gab nichts Drittes. Man war entweder Verbündeter der USA oder der Sowjetunion. Und davon sind wir noch eine ganze Ecke weg. Es gibt einen Konflikt darüber, welche Normen das Zusammenleben international bestimmen. Es gibt einen Konflikt darüber, wie Völkerrecht ausgestaltet wird. Aber im Vergleich eben zu dieser bipolaren Situation, wo es nur die USA und die Sowjetunion gab, gibt es jetzt noch ein paar Spieler, die momentan in der Lage sind, sich ein bisschen Freiraum zu verschaffen. Das muss nicht so bleiben. Wenn das wirklich so käme, dass es wieder eine Situation gibt, wo zwei Weltmächte die Welt zwischen sich aufteilen, dann hätten wir wieder die Lage. Aber da sind wir momentan noch etwas von entfernt. Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass die nukleare Abschreckung seitens Chinas momentan noch nicht organisiert werden kann, mit Russland ein dritter Spieler da ist oder auf dem Gebiet der Wirtschaft mit den Europäern doch noch ein starker Akteur international mithandelt. Ich denke, man muss versuchen, aus dieser momentan noch nicht so zweigeteilten Situation möglichst viel Chancen herauszuziehen, um eben die Vereinigten Staaten und China in irgendeiner Weise zur Kooperation zu bringen.
Danke, Frau Schikupfer, und danke, Herr Jäger, für Ihre Einschätzungen und Analysen zum Konflikt zwischen den USA und China.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es geht vor allen Dingen gegen Frauen, gegen eine Frankfurter Anwältin, die die NSU-Opfer vertritt, gegen mehrere Politikerinnen von Die Linke, gegen Maybrit Illner und ihre gesamte Redaktion und auch gegen die Kabarettistin Idil Beida. Sie alle haben rechtsextremistische Drohschreiben bekommen vom sogenannten NSU 2.0. Und mit Idil Beida habe ich diese Woche darüber gesprochen.
Diese Beschimpfungen und Beleidigungen und mich ausweisen und verlassen Sie das Land, das habe ich ja täglich. möglich. Damit kann ich irgendwie umgehen. Aber dann gibt es so Grenzen, die überschritten werden, wie zum Beispiel mir mit Mord drohen, mich umzubringen, mich abzuknallen, meine Mutter abzuknallen. Und da geht's dann für mich zu weit.
Warum stehen gerade Frauen so im Fokus der Rechtsextremisten? Das versuchen wir jetzt zu analysieren, zusammen mit Judith Götz, die ist Politikwissenschaftlerin und Rechtsextremismusforscherin an der Universität Wien. Schönen guten Abend, Frau Götz.
Schönen guten Abend.
Frau Götz, warum richten sich diese Drohungen des sogenannten NSU so explizit gegen Frauen?
Also ich würde sagen, dass die Gründe für so misogyne und frauenfeindliche Hass Schreiben, wie wir sie hier aktuell erleben, sich meistens aus mehreren Punkten zusammensetzen. Das sind einerseits die individuelle Biografie der Täter, aber auch natürlich politische Motive wie Frauenhass, Antifeminismus und natürlich das rechtsextreme Weltbild. Und die betroffenen Frauen, um die es hier geht, sind ja durchgängig sehr emanzipierte, erfolgreiche, ausdrucksstarke Frauen, die für Antifeministen auch so ein Stück weit die Personifikation von Feminismus, von gesellschaftlichem Wandel, auch von Veränderungen männlicher Dominanzvorstellungen darstellen, und die fühlen sich nicht selten von genau diesen Frauen provoziert und unterstellen ihnen sozusagen, dass sie hier dazu beitragen, diese männliche Dominanz zu verändern, und fühlen sich dabei im Recht, sie sozusagen zu bestrafen, ihnen zu drohen, sie auch wieder in die Rollen zu weisen, aus denen diese Frauen ausgebrochen sind. Und wenn diese Frauen noch dazu Migrationshintergrund haben, dann zeigt sich ja nicht selten, dass sich diese Drohungen auch nochmal verstärken und zusätzlich zu dieser frauenverachtenden Perspektive auch noch eine rassistische Perspektive hinzukommt, die nochmal mehr zu Aggression führt.
Aber worin liegt dieser Antifeminismus? Man muss wirklich schon von Frauenhass sprechen. Worin liegt der begründet in dieser rechtsextremen Szene? Geht es da wirklich, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, nur um eine Bedrohung durch Frauen, die da irgendwie wahrgenommen wird?
Natürlich geht es nicht nur um eine Bedrohung von Frauen, aber die spitzt sich sozusagen in den Frauen nochmal zu, weil die so als Inbegriff all dessen stehen, was rechtsextreme Personen ablehnen, nämlich genau, dass die Gesellschaft sich im Wandel befindet, dass sie sich auspluralisiert, ausdifferenziert, dass viel mehr Perspektiven lebbar sind und dadurch einfach Privilegien, männliche Privilegien in Gefahr kommen. Und rechtsextremes Gedankengut ist ja auch extrem gewaltaffin, und deswegen wird hier eben auch nicht davor zurückgeschreckt, solche Maßnahmen an den Tag zu setzen. Aber die enge Verwobenheit von Antifeminismus und rechtsextremem Gedankengut, finde ich, zeigt sich aktuell auch sehr anschaulich an den rechtsterroristischen Anschlägen der letzten Jahre. Also sowohl Christchurch als auch El Paso, als auch der Anschlag in Halle, sie alle hatten eine antifeministische Komponente, machen den Feminismus dafür verantwortlich, für den Geburtenrückgang, für die Zuwanderung, also haben im Feminismus sozusagen ein Feindbild auserkoren, das ganz besonders bekämpft werden muss. Und starke Frauen sind halt dann sozusagen die Personifizierung von genau diesen Komponenten, die Antifeministinnen, Antifeministen, Frauenhasser eben ablehnen.
Und wie sieht's denn
Gewalt
eigentlich
wird halt genau dann so aggressiv auch.
Ja. Wie sieht's denn eigentlich aus? Es gibt ja auch durchaus Rechtsextremisten, die eben weiblich sind, also rechtsextreme Frauen. Tragen die denn eigentlich diese antifeministische Haltung mit?
Die Rolle von rechtsextremen Frauen ist durchaus sehr ambivalent zu bewerten. Auf der einen Seite bekommen rechtsextreme Frauen in diesen Kreisen schon auch sowas wie eine Aufwertung, also einen Machtgewinn, weil sie sich selbst als politisches Subjekt ins Geschehen einbringen, erfahren das teilweise auch ein Stück weit als Emanzipation, dass sie hier sozusagen Selbstwirksamkeit an den Tag legen können, Aufmerksamkeit für ihre politischen Anliegen bekommen, auch durchaus Karrieren in rechtsextremen Gruppierungen und Parteien machen können. Aber auf der anderen Seite wird das auch immer wieder von den Männern oder den vertretenen Ideologien auch begrenzt. Also es handelt sich hier immer nur um eine begrenzte Emanzipation, und das Engagement von rechtsextremen Frauen wird sozusagen auch immer wieder durch die Ideologie dann auch begrenzt, die ihnen ganz klare Rollen zuschreibt und ihre Partizipationsräume auch immer wieder begrenzt.
Frau Götz, vielen Dank für Ihre Einschätzung hier in Deutschlandfunk Nova. Judith Götz ist Politikwissenschaftlerin und Rechtsextremismusforscherin an der Universität Wien. Und wir haben uns zusammen angeguckt, warum im Moment gerade Frauen im Fokus der Rechtsextremisten vom sogenannten NSU 2.0 stehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und ja, es kann sein, dass es ein bisschen dumm aussieht oder dämlich, wenn es so treulos guckt und so tut, als würde es Kaugummi kauen, aber das täuscht. Während uns Covid-19 zeigt, wie es weltweit um unsere Gesundheitssysteme bestellt ist, können Kamele ganz entspannt sein. Denn in Saudi-Arabien, in der Nähe von Riad, hat eine neue Kamelklinik eröffnet. Die saudische Presseagentur SPA behauptet, das sei die größte Kamelklinik auf der ganzen Welt. Wie es Kamele geschafft haben, sich selbst in diesen Zeiten eine Top-Gesundheitsversorgung zu sichern, unser Nova-Reporter Stefan Beuting hat die Antwort.
Rundgang im Werbevideo mit Dr. Faisal bin Mishal bin Saud bin Abdelaziz zur Eröffnung der neuen Kamelklinik, dem Salam Veterinary Camel Hospital. Die neue Klinik 200 Kilometer nördlich von Riad ist eine der Superlative. Das Areal hat die Größe von mehr als 10 Fußballfeldern. 4000 Tiere finden auf dem Gelände Platz. 30 Kamele sollen hier gleichzeitig behandelt werden. Auf einem Bild sieht man, wie ein Kamel an den zusammengebundenen Füßen per Kran sanft auf einem OP-Tisch abgelassen wird. Da kann man als behandelnder Kamelarzt am Niederrhein schon mal neidisch werden.
Ja, also es liegt nicht auf einem OP-Tisch.
Tierarzt und Kamelkenner Dr. Konstantin Pirschel.
Ich bin ja letztendlich so ein Wald- und Wiesentierarzt. Ich arbeite im freien Feld mit dem, was mir zur Verfügung steht.
Vor einiger Zeit hat sich Pirschel in Sachen Kamel fortgebildet, weil die auch immer beliebter werden.
Da ist durchaus seit ein paar Jahren ein Trend da.
Seine Hauptklientel: Alpakas und Lamas, sogenannte Neuweltkamele. Gemeinsam mit denen wandern, wobei die Tiere das Gepäck tragen, das wird immer beliebter. Einige seiner Patienten kommen aber auch so richtig bilderbuchmäßig mit zwei Höckern daher.
Ja, es sind einfach liebenswürdige, außergewöhnliche Tiere, sehr friedlich, sehr ruhig.
Manchmal muss Pirschel nach den Zähnen schauen oder nach den Schwielen an der Brust vom Liegen und manchmal einen Hengst narkotisieren und dann kastrieren. Orthopädisches, wie bei den Rennkamelen in Saudi-Arabien, ist sehr selten. Pirschel kommt zu den Kamelen, arbeitet mit dem, was da ist. In Saudi-Arabien checkt das Kamel in der Klinik ein. Wer den Unterschied verstehen will, der muss zurückschauen.
Das Kamel ist natürlich für die Geschichte, besonders der arabischen Halbinsel, das zentrale Tier in der arabischen Geschichte.
Nahostexperte Guido Steinberg. Die Klinikeröffnung ist für ihn sichtbarer Teil dafür, wie sehr die Araber ihre Kamele auch heute noch wertschätzen.
Ohne das Kamel hätten die Menschen die weiten Entfernungen zwischen den einzelnen Oasen und den Tälern in Zentralarabien und den Randgebieten gar nicht überqueren können. Und viele Araber sind sich dieser zentralen Bedeutung bewusst.
Die flammneue Kamelklinik wird im Werbefilm von Männern in langen weißen Gewändern besichtigt. Um Kopf und Hals tragen sie die traditionell nomadischen Kopftücher. Hightech und Fortschritt im Spannungsfeld mit Tradition und Erbe. Das Kamel ermöglicht den Menschen nicht nur die Verbindung von Oase zu Oase, sondern auch die von Vergangenheit zu Gegenwart.
Zwei Generationen zurück sind die Leute tatsächlich noch in größeren Kamelkarawanen gereist. Und das wissen zumindest die älteren Leute noch. Und deswegen ist das Kamel auch in der Kultur der meisten Länder der Halbinsel von ganz, ganz zentraler Bedeutung.
Die Hauptstadt Riad, sagt Steinberg, war bis in die 1950er Jahre von Lehmmauern umgeben. Die Menschen haben in Lehmhütten gelebt. Agrarische, industrielle, digitale Revolution. Wer in so einer Situation nach Halt sucht, kann sich verständlicherweise in den mit langen Wimpern bedeckten Augen der Kamele verlieren. So geschehen etwa beim Kronprinzen von Dubai, Scheich Hamdan bin Mohammed. Der hat dem Nachrichtensender CNN zufolge für eine Kamelstute gleich mal 2,7 Millionen US-Dollar bezahlt.
Es gibt da auch so eine Art Renaissance in den letzten Jahren, einen Rückgriff auf die Zeit vor dem Öl, vor der Modernisierung. Damals war nämlich das Kamel das allerwichtigste Exportprodukt der arabischen Halbinsel.
Mit Kamelen transportieren, mit Kamelen in die Schlacht reiten. Und heute mit Kamelen angeben, als Statussymbol und Rentier. Das Kamel als Missing Link zwischen gestern und morgen. Kulturhistorisch allemal faszinierend und einfach super süß. Das findet auch Tierarzt Pirschel.
Und ich finde einfach so ein großes Trampeltier, was da so vor einem steht, ganz gelassen und in die Gegend guckt und so ein bisschen kaut und schmatzt, das hat doch was sehr Eindrucksvolles.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.